ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Ich glaube, finanzielle Gründe sind der Hauptgrund für diese Annäherung zwischen den zerstrittenen Brüdern. Da sind Summen im Umlauf, dass jeder Dutzende Millionen mit nach Hause nehmen wird.
Herzlich willkommen zum Podcast am Midford Place mit Gabi Biesinger.
Hallo.
Christoph Brössel.
Hallo.
Und mein Name ist Franziska Hoppen. Es ist eine Woche, in der wir hier im Studio seit spätestens Dienstag alle von Ohrwürmern geplagt wurden. Bei mir war es heute Don't Look Back in Anger. Mhm. Bei dir, Gabi?
Oh, Sally Can Wait. Ach. Ja, auch der.
Christoph?
Wonderwall.
Okay. Der Grund...
Ich lerne ja gerade Gitarre und Wonderwall kommt jetzt auf die Liste. Ich glaube, es ist ein einfacherer Song, ehrlich gesagt. aber ist noch nicht im Repertoire. Okay.
Also die Britpop-Band Oasis, die Beatles der 90er Jahre, wollen wieder gemeinsam auftreten, mit anderen Worten, was ein bisschen überraschend kam, denn die Brüder Liam und Noel Gallagher haben sich ja in der Vergangenheit eigentlich bitterböse gezofft. Ja, und ich glaube, wir haben mindestens einen Fan in unserer Mitte.
Ja, also jetzt nicht so richtig hardcore, aber die Musik habe ich damals richtig gern gehört, muss ich schon sagen.
Also du bist schon sehr motiviert zur Arbeit gekommen, morgens um 8, um die ganzen
naja,
Beiträge.
Naja, sagen wir auch mal so, ich hatte keine Wahl. Nachdem angekündigt war, dass da um 8 Uhr irgendwas passieren würde, habe ich halt hier um 7 am Schreibtisch gesessen und dann klingelten wieder alle Telefone und zum Glück war Christoph schon da und konnte dann die Anrufe entgegennehmen, während ich angefangen habe, die Dinge zu verarbeiten, die sich hier entwickelten.
Das fing ja schon Montag an, das ganze Land wartete gespannt. Es gab irgendwie keine anderen Nachrichten mehr und Breaking News. Darüber wollen wir gleich reden. Also wie und warum die zwei auf die Idee gekommen sind, wieder zusammen zu touren. Und ich möchte mir dann auch von dir erklären lassen, was es mit diesem tollen Zitat auf sich hat. Er ist wie ein Mann mit einer Gabel in einer Welt der Suppe.
Ja,
das hat auch eine Rolle gespielt. Das ist das schönste Zitat der Woche, oder?
Ja, man hat gleich Bilder im Kopf. Vorher aber sind wir neugierig auf deine Recherche, Christoph, die ein bisschen ernster war. Du hast dich diese Woche mit einer Reihe von Gerichtsurteilen für Klimaaktivisten beschäftigt, die auf den ersten Blick erstaunlich hart ausgefallen sind, für die es auch sehr viel Kritik gab. In Deutschland ist ja jetzt auch gerade die bislang längste Haftstrafe verkündet worden, 1 Jahr und 10 Monate ohne Bewährung, wegen Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. In Großbritannien aber reden wir über 4 Jahre, auch schon mal 5 Jahre. Erzähl uns erstmal diesen Fall an sich. Also es geht um 5 Klimaaktivisten. Wer ist das? Was sind das für Leute und was haben die gemacht?
Das sind 5 Klimaaktivisten, die im Rahmen einer Just Stop Oil-Kampagne im November 2022 die M25 blockiert haben. Das ist eine Ringautobahn, ziemlich bedeutend in Großbritannien. Und die Gerichtsakten geben her, dass dadurch über mehrere Tage hinweg 700.000 Fahrzeuge in Staus standen.
Das ist die Autobahn, ne? Die fette Autobahn. Auch genannt der größte Parkplatz der Welt.
Richtig, genau.
Weil da immer eigentlich Stau ist.
Auch wenn nicht protestiert.
Auch wenn nicht protestiert wird, genau. So, aber hier ist halt ein fürchterlicher Schaden entstanden. Ökonomisch kann man den, das ist ja schwer zu beziffern. Das Gericht spricht davon 1 Million Euro Schaden und dann auch nochmal für die Einsatzkräfte 1,2 Millionen Euro, die dort entstanden sind. Und das war natürlich eine Riesendebatte damals, weil viele Leute betroffen waren, Flüge verpasst haben, wichtige Termine verpasst haben. Es war da die Rede davon, dass man nicht pünktlich zur Beerdigung gekommen ist, dass man aber auch einzelne Personen, beispielsweise sehr wichtige medizinische Termine, zu spät gekommen sind, sodass das natürlich eine unglaubliche aufgeheizte Stimmung war, in der diese Debatte geführt worden ist. Und diese Person sind jetzt vor ein paar Wochen gerade erst verurteilt worden und haben eben Haftstrafen von 4 und 5 Jahren bekommen. Und das sind die längsten für friedlichen Protest jemals in Großbritannien ausgesprochenen Strafen. Und deswegen gab es auch viel Kritik daran, weil einige eben argumentieren, das kann nicht im Sinne sein, einer Demokratie. Ich belasse es jetzt hier mal dabei, da müssen wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen durchgehen.
Einmal in a nutshell, was war die Begründung der Aktivisten selbst, warum sie das gemacht haben?
Die Aktivisten selbst begründen, dass sie einen Klimanotstand sehen, der auch belegt ist durch beispielsweise wissenschaftliche Institute, aber selbst sogar Regierungen schon Ziele formuliert haben. Diese Regierungen, die britische zum Beispiel, aber auch hinter den Zielen zurückbleiben und sie sagen, wir müssen den Druck erhöhen, friedlichen Protest, aber in diesem Fall heißt eben friedlicher Protest, dass es enorm nervt und zwar sehr, sehr viele Leute.
Und was war die Begründung der Richter für diese doch sehr harten, langen Urteile?
An der Oberfläche in der Textformulierung ist das sehr, sehr einfach, was er sagt. Er sagt, ihr habt die rote Linie überschritten von engagierten Aktivisten hin zu Fanatikern. Und er sagt, ihr macht euch zum Schiedsrichter darüber, wie Ziele umgesetzt werden müssen. Und ihr verlasst damit den Boden der demokratischen Prinzipien. Und das ist eigentlich ziemlich interessant, weil er damit inhaltlich argumentiert, aber während der Gerichtsverhandlung beispielsweise, was ich recherchiert habe, die Aktivistinnen und Aktivisten nur sehr eingeschränkt inhaltlich argumentieren durften. Das hätten die sehr gerne. Die haben sich vorbereitet mit vielen Dokumenten und haben gesagt, hier, das ist die Lage, auf die wollen wir aufmerksam machen, haben aber nur eingeschränkt Zeit bekommen, dafür diese Punkte vorzubringen. Und deswegen ist es interessant, dass er auf dieser Basis rechtsstaatlicher Prinzipien bzw. demokratischer Prinzipien argumentiert. Aber ich eben von vielen Experten auch gehört habe in der Bewertung dieses Falls, genau darauf kommt es ja an, dass ich in einer Demokratie friedlichen Protest üben kann, eine Debatte führen kann und das auch für das größere Wohl einer Gesellschaft argumentieren kann. Wenn jetzt aber von seitens des Richters im Gerichtssaal argumentiert wird, das spielt keine Rolle dabei, ob wir euch und wie wir euch bestrafen, dann finde ich, wird es interessant.
Also um da nochmal nachzuhaken, das heißt, normalerweise hätten die Angeklagten eine Chance gehabt, ein Plädoyer zu halten, sich ordentlich zu erklären. Und ja, das war jetzt aber nicht der Fall oder nur limitiert der Fall?
Das war nur limitiert der Fall offenbar. Und das Interessante ist an der Stelle eben, dass es in der Gesetzgebung eingeschränkt mittlerweile eine Rolle spielt, warum du friedlichen Protest übst. Das heißt also, Proteste, wie wir das zum Beispiel bei dem Civil Rights Movement in den USA in den 50er und 60er Jahren gesehen haben, da kann man ja im Nachhinein sagen, das war richtig, dass die Leute auf die Straße gegangen sind. Und das war auch richtig, dass es damals genervt hat und gestört hat. Und
oder die Suffragetten. Ich meine, da stellen wir überhaupt nicht in Frage, dass die damals gesagt haben, Frauen haben gleiche Rechte.
Genau. Und heute sind wir aber so genervt oder sind viele so genervt davon, dass sie sagen, ich will das alles überhaupt nicht mehr hören, das spielt keine Rolle. So könnt ihr nicht protestieren. Aber dann stellt sich halt auch die Frage, dringt man dann überhaupt noch durch, wenn ich mich mit dem Schild die Welt geht unter an die Straßenecke unten stelle? Meistens geht man ja an solchen Leuten eher vorbei. Also vielleicht braucht es die größere Bühne. Ich selber habe da gar nicht so eine Meinung. Ich versuche das jetzt nur ein bisschen zugespitzt darzustellen, um diesen Konflikt zu erahnen, den es da gibt, weil ich glaube, diese Erosion der Bürgerrechte, die wir hier erleben, also dass ich für 4 Jahre für friedlichen Protest in den Knast gehen kann, nur weil ich mich an einer Autobahn oben auf der Schilderbrücke aufgehalten habe und den Verkehr gestört habe, das muss man zumindest mal diskutieren. Wollen wir das? Ist das der richtige Weg, dass wir dann sagen, dafür soll es 4 Jahre, 5 Jahre geben?
Also bei mir klingeln auch die Alarmglocken, wenn ich höre, dass sie ihr Plädoyer nicht richtig halten konnten, nicht die Chance bekommen haben, sich da vor Gericht zu erklären. Denn ein Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit ist ja die Verhinderung der Willkür des Staates, was zur Folge hat, dass man ein Recht auf Verteidigung dem Staat gegenüber hat.
Ja, aber in diesem Fall hat der Richter eben zur Jury gesagt, es spielt keine Rolle, was diese Personen jetzt zum Klimawandel sagen, darum geht es nicht. Und das hat eben zu tun mit einer politischen Entwicklung der vergangenen Jahre, der konservativen Regierung, die durch mehrere Gesetzeserneuerungen dafür gesorgt hat, dass härtere Urteile möglich sind. Und diese Entwicklung, auf die, glaube ich, muss man ein bisschen aufmerksam machen. Und da wird es meiner Meinung nach auch interessant, wie Labour darauf reagiert.
Innenministerin Suella Braverman steckt da hinter den jüngsten Verschärfungen, damals als noch die Tories an der Macht waren, die ja auch als rechte Hardlinerin bekannt ist. Mhm. Warum haben die Tories diese harten Gesetze angestoßen, würdest du sagen?
Ich glaube, dahinter steckt einfach das Bild, dass einzelne nicht so viele Leute stören, nerven dürfen. Und man hat sich dadurch sicherlich auch versprochen, durch das harte Durchgreifen Wählerstimmen bekommen
Law and
zu können.
Order zieht bei der Klientel. Ja.
Wenn wir das jetzt mal ins Verhältnis stellen zu dem, was wir jetzt in den jüngsten Wochen beobachtet haben, nämlich die gewalttätigen Riots und das Aufstacheln auch im Netz. Also da sind ja auch einzelne Leute, die auch nicht tätlich geworden sind, aber die zu Tätlichkeiten aufgefordert haben, schnell abgeurteilt und zum Teil verknackt worden.
Also du redest über die
Krawalle.
Krawalle, genau. Mhm. Also nach dem Vorfall von Southport, Rechtsextreme, die dazu aufgefordert haben, gegen die Anwesenheit von fremden Menschen in diesem Land vorzugehen. Und wie steht denn jetzt so eine harte Strafe für so friedlichen Protest und dann 18 Monate für Aufwiegeln zu Tätigkeiten sich gegenüber?
Ich finde, das ist eine Frage, die genau den Punkt trifft. Also, dass man sich schon wundern muss, das ist mein Eindruck nach der Recherche jetzt, dass ich 4 Jahre bekomme, wie das beispielsweise Louise Lancaster, eine der 5 Verurteilten, bekommen hat. 4 Jahre Haft dafür, dass sie an der Organisation teilgenommen hat. Sie selber war bei der Blockade gar nicht dabei. Sie hat aber in einem Zoom-Call, eine Kopie dieses Zoom-Calls war die Grundlage für die Verurteilung, hat sie eben mitorganisiert, wie dieser Protest dann umgesetzt werden könnte. Und dafür bekommt man 4 Jahre. Und das, was du eben angesprochen hast, ist genau der Punkt. Ich meine, wir haben gesehen, dass Polizisten angegriffen worden, beworfen worden sind, verletzt worden sind. Wir haben gesehen, dass ein rechter Mob Menschen in einzelnen Städten die Scheiben eingeworfen haben. Ja, das ist ja schon eine ganz andere Qualität und da gab es andere Strafen. Insofern, das hinterlässt bei mir ein Befremden. Ja.
Es gab einen Post auf der Social-Media-Plattform X, der sehr zahlreich im Nachklapp dieser Just-Stop-Oil-Urteile immer weiter geteilt wurde. Demnach ist die durchschnittliche Anzahl von Jahren Haftstrafe für Gewaltdelikte 1,5 Jahre, für Drogenkriminalität 3,3 Jahre, für Raub 4,4, für Just-Stop-Oil-Aktivisten 4,3. Mehr kriegen im Schnitt nur Täter von Sexualdelikten, also 5,5 Jahre. Und das sind Zahlen des Home Office.
Mir ging es jetzt in diesem Fall vor allem erst einmal darum, rauszuarbeiten, wie es zu diesem Urteil kam. Wir haben Kontakt aufgenommen mit Tim Lancaster, das ist der ehemalige Ehemann von Louise Lancaster. Wir haben die Möglichkeit gehabt, auch mit ihr zu sprechen. Sie durfte aus dem Gefängnis ihren Ex-Mann anrufen und dann haben wir ein bisschen gesprochen, wie es ihr da geht. Und vor allem wollte ich von ihr natürlich auch hören, ob sie es bereut, wie sie unterstützt wird, ja, wie sie das wahrnimmt. Und für mich war auch wichtig, dann ein bisschen zu erfahren und zu lernen, wie dieses Verfahren, wie dieser Prozess abgelaufen ist. Und insofern, ja, war eine ziemlich interessante Recherche.
Ja, und wie ging es ihr damit?
Also, sie hat nicht mit dieser hohen Strafe gerechnet. Dass sie ins Gefängnis gehen würde, ich glaube, das war ihr klar. Sie ist auch schon zuvor verurteilt worden für andere Aktionen. Und das ist eine Frau, die als Lehrerin gearbeitet hat. Die hat 3 erwachsene Kinder und die ist einfach total im Bereich Klimaschutz unterwegs. Und ich glaube, die hat das ernsthafte Anliegen, etwas verändern zu wollen und auf die Missstände hinweisen zu wollen. Und sie spricht von Klimanotstand. Das ist ja jetzt auch nichts, was nicht auch in der Wissenschaft so benannt werden würde, was auch von Regierungen teilweise so benannt wird und von Parteien. Aber wir sehen eben einfach, dass die Taten nicht folgen. Und es ist schon interessant zu sehen, dass bei diesem Protest zum Beispiel aufgerufen wurde, jetzt endlich die Förderlizenzen in der Nordsee für weitere Öl- und Gasfelder nicht auszugeben. Und Labour hat das sogar im eigenen Programm. Die sind jetzt ein bisschen in der schwierigen Situation, dass da ein Verfahren läuft und sie müssten es im Grunde stoppen für einzelne Lizenzen. Aber das zeigt schon, wie nah die da eigentlich beieinander sind vom Ziel her. Aber trotzdem dann diese hohen Strafen ausgesprochen werden können, wegen der rechtlichen Situation, wie wir sie haben.
Und es gab wahnsinnig viel Kritik an diesem Urteil. 1200 Künstlerinnen, Athleten, WissenschaftlerInnen, der Archbishop von Canterbury, der Hochkommissar der Menschenrechte der UN haben diese Entscheidung verurteilt.
Das ist ja jetzt eine Strafmaßentwicklung, die unter den Tories begonnen hat.
Ja.
Habt ihr denn das Gefühl, dass das möglicherweise jetzt unter der Labour-Regierung sich vielleicht wieder irgendwie ein bisschen verschiebt? Also ich denke an so Sachen, Dale Vince, das ist ja eine prominente Figur, der hat ein Energieunternehmen, ist sehr auf Umweltschutz gepolt, hat den ersten veganen Fußballclub hier gegründet und der war früher Just Stop Oil-Unterstützer und der hat jetzt ordentlich an Labour gespendet. Also da ist eine enge Verbindung in der Idee, wie die Welt aussehen soll, möglicherweise. Könnte es sein, dass sich das wieder ein bisschen lockert? Was ist euer Eindruck?
Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Also das Ganze geht ja zurück auf das Police Crime Sentencing and Courts Act aus dem Jahr 2022. Und die zweite wichtige Grundlage ist das Public Order Act von 2023. Und ob Labour an diese beiden Gesetze rangeht, ich bin mir da nicht sicher. Ich habe das Gefühl, wir haben es hier nicht mit einer klassischen sozialdemokratischen Partei zu tun, sondern die ist schon stramm mittig, wenn nicht sogar teilweise konservativ. Dass die Konservativen noch konservativer sind, und wir haben ja dort populistische Strömungen gesehen, die ich teilweise sogar weit rechts titulieren würde, das ist vielleicht eine Charakteristik dieses Parteiensystems in Großbritannien. Und ich glaube, Labour unter Keir Starmer wird in weiten Teilen eben nicht zurückgehen in die Zeit von vor 10 Jahren, wo Labour noch deutlich weiter links definiert war. Insofern, ich wäre mir da nicht so sicher. Ich glaube, die Stimmung in Großbritannien ist eben auch so, dass sehr, sehr viele der Meinung sind, das geht nicht, ihr könnt nicht die Autobahnen dicht machen. Es ist ja dann auch noch teilweise wild argumentiert worden, da sind Krankenwagen aufgehalten worden. Es ging um ein Krankenhaus, das sofort dementiert hat und gesagt hat, nee, das war nicht so, aber du hast hier auch eine rechte Presse, die also in diese Richtung drückt. Und da erfordert es, glaube ich, viel Selbstbewusstsein von einer Regierung zu sagen, wir ändern das jetzt und wir finden das super, wenn Just Stop Oil für 4 Tage lang die Autobahn, die M25 sperrt.
Und Labour ist sich sicherlich bewusst, dass sie wahnsinnig viele Menschen gewählt haben, die sich nicht wirklich mit Labour identifizieren, sondern einfach die Tories nicht mehr an der Macht sehen wollen und dass sie ein wildes Potpourri von Menschen haben, denen sie jetzt nur irgendwie mit Inhalten entgegenkommen müssen und da wollen sie vielleicht nicht über die Stränge schlagen. Kommen wir von zivilem Ungehorsam zu Ungehorsam.
Yes.
Gabi, die Brüder Noel und Liam Gallagher, die später in der Band Oasis spielten, die waren ja eigentlich richtige Rüpel.
Ja.
Nimm uns bitte mit ins Manchester der 70er, 80er, 90er Jahre, als das noch Teenager-Steppkes waren.
Ja, Mutter Peggy Gallagher hatte, glaube ich, ihre liebe Not mit den Söhnen. Neben Noel und Liam gab es noch den älteren Paul, damals aufgewachsen in Burnage, im prekären Stadtteil von Manchester. Sie arbeitete in der Schulkantine und die Jungs haben dann Wert drauf gelegt, mindestens einmal am Tag so bei ihr vorbeizuschauen. Ansonsten haben sie lieber die Schule geschwänzt, waren auch in Diebstähle verwickelt. Sozialarbeiter würden vermutlich gesagt haben, keine gute Sozialprognose. Früh raus aus der Schule, haben dann gejobbt in der Baufirma des Vaters. Aber zum Glück hatten sie Gitarren. Und heute versammeln sich in Burnage unter dem großen Mural, unter dem großen Wandbild von Noel und Liam Gallagher die Fans.
Die beiden sind Anfang der 90er Jahre der Band Rain beigetreten. Die haben sie dann auf Vorschlag einer der beiden Brüder, ich weiß nicht mehr welche, in Oasis umbenannt. Und mit der Single Live Forever hatten sie dann Anfang der 90er den Durchbruch. Das Album Definitely Maybe ging auf Platz 1 der Charts. Warum waren die in den 90ern dann so erfolgreich?
Ja, dieses Genre Britpop, das entwickelte sich als Gegenbewegung gegen die Alternative Rock Grunge Szene aus den USA, gloomy stuff wie Nirvana. Und Britpop, das sollte so ein frecher Gegenpol sein. Witzige Texte, das Leben in der britischen Arbeiterklasse. Und wenn es jetzt um die Bedeutung der Band geht, da habe ich hier in den letzten Tagen wahnsinnig oft gehört, dass das eben die Beatles ihrer Zeit waren. Also Oasis haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Beatles ihr Vorbild waren. Und Oasis waren für die Jugendlichen in den 90ern die Beatles ihrer Zeit. Und was auch noch so ein interessanter Punkt ist, es geht immer um die Rivalität in der Band. Also diese beiden Rüpel, die auch miteinander nicht klargekommen sind. Und es heißt, die haben halt auch die Energie in diese Konzerte gebracht. Also Live-Auftritt von Oasis, da ging es nie harmonisch auf der Bühne zu. Und eine Musikexpertin, die habe ich gehört, die hat gesagt, Bands sind besonders dann gut, wenn zwei prominente Charaktere sich aneinander reiben. Lennon, McCartney, Jagger, Richards. Und ich habe eine Formulierung gelesen, Definitely Maybe klingt wie eine Sozialbauwohnung, die aus vollem Herzen singt. Also das war so die Beschreibung damals. Und wenn man jetzt aber auch mal auf die Gegenseite guckt, also jetzt hier der Riesenhype um die Wiedervereinigung, Oasis is back, die Fans sind glücklich. Ich habe einen Artikel im Guardian gefunden von Musikkritiker Simon Price, der sagt, stop the celebrations, hört auf zu feiern, Oasis sind die zerstörerischste Kraft der jüngsten britischen Geschichte. Und er sagt eben, dass das zwei sehr zweifelhafte Charaktere werden, Noel und Liam, die immer als hier die Stimme einer Generation bezeichnet würden. Aber er sagt, die haben zum Beispiel bei Preisverleihungen Robbie Williams einmal, sind sie so an den Kragen gegangen, haben ihn die ganze Zeit als schwul beschimpft, haben Kylie Minogue als Lesbe beschimpft. Dann gab es noch homophobe Tweets von Liam. Und der sagt, also Oasis ist die Band für Leute, die gerne englische Flaggen schwingen und Reform wählen. Ach. Also er rückt sie wirklich so charakterlich in eine Ecke, dass sich dort welche wiederfinden, die auch noch so ein bisschen in den 90er Jahren schwelgen. Und ein Zitat möchte ich noch mal bringen, wenn man es wagt, in Frage zu stellen, dass sie die Stimme ihrer Generation waren, dann wird einem unweigerlich Snobismus vorgeworfen, weil sie eben zweifelhafterweise zum einzigen authentischen musikalischen Sprachrohr des Proletariats in den 90ern erhoben worden waren.
Das ist ja mal eine tiefgründige Analyse. Das, das heißt, warum sind die jetzt so ein Hype? Also hat das mit britischer Identität zu tun oder?
Also ich glaube, es hat einmal mit der Fanbase zu tun, die einfach wahnsinnig darauf gewartet hat, dass es vielleicht nochmal was passiert. Dann ist das auch so eine Musik, die ja auch weitergegeben wird. Also Christoph hat gesagt, er wird jetzt Wonderwall auf der Gitarre lernen, aber auch Elfjährige lernen jetzt Wonderwall auf der Gitarre. Also das wird auch wieder so ein Konzert sein, wo wir die Leute sehen aus den 90ern, die jetzt älter geworden sind, die aber ihre Kinder mitbringen und das einfach ein generationsübergreifendes Phänomen ist. Und wenn man sich dann noch die gesellschaftliche Bedeutung damals anguckt, Cool Britannia, Britpop als Soundtrack zu New Labour, Tony Blair mit dem Erdrutschsieg hatte halt diese erschöpfte Land nach der Tory-Ära, sollte wieder fröhlich werden und hip werden.
Ich habe mich auch gefragt, ob jetzt die 90er irgendwie wieder zurückkommen. Das war ja doch eine selbstbewusstere, glücklichere Zeit. New Labour, die Berliner Mauer war gefallen. Und jetzt kommt ja auch Bridget Jones als nächstes. Das war ja auch die 90er-Jahre-Serie. Oasis ist back.
Und Klamotten sind back. Also ich meine, Adidas war riesengroß in den 90ern, ist jetzt auch gerade wieder heiß. Der ehemalige Premierminister trug Adidas-Schuhe. Und auch Parkas kommen wieder und die haben ja auch immer Fußballtrikots getragen, Polos von Fred Perry. Ich glaube, wir werden viel davon sehen in der nächsten Zeit. Ich habe auch noch ein bisschen was im Schrank, karierte Hemden, ich kann ja nichts wegschmeißen, also hole ich mal die 90er-Sachen wieder raus.
Der Guardian schrieb heute, die Oasis-Tour wird die populärste Tour in der britischen Geschichte sein. A solid gold financial hit für die Band, Managers, Ticketverkäufer, Stadionbesitzer und ein Wirtschaftsphänomen, das hunderte Millionen Dollar wert sein wird. Cashing in on Superfans. Vielleicht wollen die beiden auch einfach wieder ein bisschen Geld verdienen.
Also ich glaube, finanzielle Gründe sind der Hauptgrund für diese Annäherung zwischen den zerstrittenen Brüdern. Da sind Summen im Umlauf, dass jeder Dutzende Millionen mit nach Hause nehmen wird. Noel soll gerade eine teure Scheidung hinter sich haben. Da kann man, glaube ich, ganz gut ein bisschen Geld gebrauchen. Und sie haben ja eine Welttournee in Aussicht gestellt. Also wir wissen jetzt über 14 Konzerte in Großbritannien und Irland. Wer weiß, ob die in Las Vegas enden, was da noch so kommt. Also ich glaube, die finanziellen Möglichkeiten sind unbeschränkt.
Ich habe mal spaßeshalber geschaut, was noch so ein Zimmer in Cardiff zum Beispiel, wo sie auch auftreten wollen, nächstes Jahr kosten würde. Und man hat das Gefühl, jeder Mensch, der in Cardiff wohnt, der verhökert das letzte Zimmer in seinem Haus, um dann noch so ein paar hundert extra Taschengeld zu kriegen. Und bei Hotelzimmern sind wir bei über 1000 Pfund aufwärts. Also
ja, das ist natürlich ein Riesengeschäft für viele, die daran mitverdienen. Und es gab jetzt auch das, dass Hotels, die schon Buchungen hatten, die storniert haben, um dann die Zimmer für den dreifachen Preis nochmal neu auf den Markt zu werfen. Ich habe ganz süß gesehen eine Anzeige einer Frau in Manchester, die sagt, ich habe mein Haus direkt neben Heaton Park, dem Stadion. Ihr dürft in meinem Garten zelten. Ich mache euch auch noch ein englisches Frühstück, wenn ihr mir ein Ticket mitbesorgt. Ich nehme mal an, die kann einen Zeltplatz in ihrem Garten aufmachen und kriegt dann 50 Tickets. Und also beim Hype um Taylor Swift war es ja so, dass es hieß, also sie hätte in einem Monat den Rückgang der Inflation verhindert, weil wegen ihr alles so teuer geworden wäre. Und vielleicht bescheren uns Oasis im Juli, August auch so einen Effekt hier.
Wirtschaftswachstum, ganz genau. Viel Wirtschaftswachstum.
Wie sieht's aus? Werdet ihr beide euch Konzerttickets holen?
Naja, also ich nehme mal an, berichterstattungsmäßig werden wir nicht darum herumkommen, uns damit zu beschäftigen, wenn das erste Konzert am 4. Juli in Cardiff steigt. Also ob man da überhaupt ein Ticket für kriegt, I don't know. Aber interessieren wird's mich schon.
Ich bin eher so der Konzertgänger für kleinere Veranstaltungen und unbekanntere Künstler. Ich tue mich mit diesem wahnsinnigen Hype, diesen hohen Preisen, das stößt mich immer so ein bisschen ab. Ja. Und ich glaube, es gibt wahnsinnig viele gute andere Konzerte, die man sich stattdessen anschauen sollte.
Und ich meine, wir müssen ja mal abwarten, ob sie wirklich auf der Bühne zusammen enden. Ja. Wobei ich glaube, dass sie so hohe Vertragsstrafen in ihren Verträgen haben, dass
nicht, dass sie sich doch noch steigen.
Haben wir eigentlich schon über Gabeln und Suppen gesprochen?
Ah! Genau. Also wer der beiden ist denn jetzt der Mensch mit der Gabel in der Welt der Suppe?
Ja, die beiden haben sich ja gerne offensiv beschimpft. Aber eins der kreativeren Zitate, das ich gefunden habe, war, dass eben Noel über Liam gesagt haben, er ist einer der zornigsten Menschen, die ich kenne. Er ist ein Mann mit einer Gabel in einer Welt von Suppe. Und ich finde, das ist ein wirklich wunderbares Bild, was man sich da entwickeln kann, wie Liam versucht, irgendwas zu schöpfen.
Da
und
helfen
es klappt
auch viele
nie
Millionen nicht, die Stimmung aufzuhellen.
Genau. Genau, also gucken wir mal, ob die Gabel auf der Bühne erscheinen wird.
Ja, ich glaube, das war's von uns für diese Woche. Wir freuen uns immer über Anregungen, Kritik und Lob. Schreiben Sie uns gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, an podcast.london@ndr.de. Tschüss sagen.
Gabi Biesinger.
Christoph Brössel.
Und Franziska Hoppen.
Bye-bye.
Bis bald.
Hi, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast. Ihr wollt besser verstehen, wie die Welt funktioniert und immer eine Portion Extrawissen im Gepäck haben? Dann hört rein in den Weltspiegel-Podcast. In der aktuellen Folge spreche ich mit Annette Dittert, die seit vielen Jahren ARD-Korrespondentin in Großbritannien ist. Sie nimmt uns mit auf die Insel, in die Welt der Lords und Earls, die Welt der Schlösser und Kronen. Das klingt vielleicht kitschig, ein bisschen nach US-Streaming-Serie, ist aber für viele auf der Insel bitter ernst. Denn während die einen in Großbritannien auf ihrem Besitz und ihren Ländereien sitzen, rutschen viele Britinnen und Briten immer tiefer in die Armut. Die Wirtschaft schwächelt, das Gesundheitssystem ist marode. In wenigen Tagen wird in England gewählt und wir fragen uns, wird die Zweiklassengesellschaft dort immer größer? Und ist Großbritannien noch immer im Griff der Upper Class? Im Weltspiegel-Podcast blicken wir zusammen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD auf die Welt und auf all das, wofür in den Nachrichten manchmal nicht genug Platz ist. Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Der Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.